Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Podcast-Folge. Und der nächsten Woche bekommst du einen Mitschnitt eines Online-Vortrags, den ich gehalten habe, zum Umgang mit Teenagern. Und dort klären wir die wichtigsten Fragen von Eltern rund um die Pubertät. Das ist zum einen die Themen, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind mich anlügt? Wenn ich das Gefühl habe, dass es in der falschen Clique ist, die sprechen wir über Pornografie und Sexualität und das erste Mal. Wie sollte man mit dem Handy des Kindes umgehen? Ist es richtig, wenn man beim 12-Jährigen noch den WhatsApp-Verlauf sich anschaut oder nicht? All diese Fragen werden wir in dieser Folge und der nächsten Folge entsprechend gemeinsam uns anschauen und auch die Haltung als Eltern dahinter uns nochmal wirklich gut anschauen, damit du auch für dich ganz konkret Tipps mit nach Hause nehmen kannst und das Ganze auch für dich umsetzen kannst. Da der Online-Vortrag über eine Stunde ging, haben wir das Ganze in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil findest du heute und den zweiten Teil findest du dann nächste Woche in diesem Podcast. Und denke bitte daran, 15. und 16. März 2025 findet der erste Familienglückkongress in Frankfurt statt. Dort bringen wir 500 Eltern- und Familiencoaching-Begeisterte zusammen und du bekommst 2 Tage lang ganz, ganz viel Input, Übungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für deine Familie, für mehr Familienglück, für mehr Harmonie und dass auch du ohne eine große Coaching-Ausbildung als Elternteil ganz konkret in deiner Familie Dinge bereits verändern kannst und selber dafür sorgen kannst, dass ihr dauerhaft für die nächsten Jahre und Jahrzehnte mehr Harmonie habt, eine bessere Kommunikation habt, euch besser versteht, egal ob die Eltern-Kind-Beziehung oder Eltern-Eltern, also Paarbeziehung. All das besprechen wir 2 Tage lang ganz intensiv mit mir und Experten aus meinem Team. Einmal die Sabine Hayek zum Thema Lernen kann jeder, indem sie dir einen 90-minütigen Workshop mitgibt, wie du dein Kind beim Lernen unterstützen kannst. Und eine Kinder- und Jugendpsychologin wird zum Thema Stop Body Shaming einen Vortrag halten, wie wir unseren Kindern und Jugendlichen ein gesundes Selbstbild vermitteln können und sie wegkommen von dem ewigen Vergleich von Instagram, Snapchat, TikTok und Co. Dieser Kongress wird dein Familienleben nachhaltig beeinflussen, weil du das Beste aus Familiencoaching und Familienberatung dort für dich mitnehmen kannst und dann wirklich ab dem nächsten Tag durchstarten kannst. 15. und 16. März. Du findest alle Links in den Shownotes und jetzt viel Freude beim ersten Teil dieser Serie. Ja, heute habe ich euch mal 10 Themen mitgebracht, die in meinen Augen rund um die Pubertät wichtig sind, die wir uns mal ansprechen. So 10 dringende Probleme von Eltern, die ich gern ja einfach mal vielleicht Mythen auflösen möchte oder mal Themen ansprechen möchte, die in meinen Augen für Eltern spannend sind. Vorher möchte ich dir noch mal kurz den Angelegenheitskreis in Erinnerung rufen, den habe ich ja auch schon öfters erwähnt, dass wir uns vorstellen können, dass wir ja wie so einen großen Kreis um uns herum haben und in unserem Angelegenheitskreis sind alle Dinge, die du beeinflussen kannst. Das heißt, was du denkst, was du fühlst, was du tust, was du nicht tust, was du isst, wann du nicht isst, wann du schlafen gehst, welche Bücher du liest, welche Filme du anschaust. Also all die Dinge, die wir wirklich als Menschen beeinflussen können. Außerhalb unseres Angelegenheitskreises sind die Dinge, die andere tun. Zum Beispiel ein klassisches Ding, Eltern wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Das liegt außerhalb unseres Angelegenheitskreises, weil wir nie wirklich beeinflussen können, ob unsere Kinder glücklich sind. Sondern du kannst nur die Dinge beeinflussen, die du tatsächlich auch in der Hand hast. Und deswegen ist es wichtig, sich dieses Bild immer wieder vor Augen zu rufen. Was ist innerhalb von meinem Kreis und was liegt außerhalb meines Angelegenheitskreises? Und Kinder wachsen im Laufe der Zeit aus dem Angelegenheitskreis der Eltern heraus. Das heißt, sind sie noch mit 5 oder bis zu 5 Jahren komplett im Kreis der Eltern, wandern sie zwischen 5 und 10 Jahren schon ein Stückchen weiter raus, dass sie so ein Viertel, ein Drittel ihrer Entscheidungen selber treffen können. Und ab 12, ab der Pubertät, sollten die Kinder schon mindestens zur Hälfte aus dem Angelegenheitskreis der Eltern raus sein. Mit 16 ist dann nur noch ein kleiner Teil Angelegenheitskreis der Eltern und mindestens 75%, wenn nicht sogar mehr, sind eigene Entscheidungen. Mit wem bin ich befreundet? Was ist die Schule? Zum Teil auch das Essen, der Kleidungsstil, Zukunftspläne und all diese Dinge. Die entscheiden Jugendlichen oft selber. Es gibt noch Sachen, wo natürlich wir Eltern entscheiden, was zum Beispiel Taschengeldhöhe angeht. Alles, was mit Erlaubnissen zu tun hat, mit Alkoholkonsum zum Beispiel, mit in die Disco gehen, also auch alle diese gesetzlichen Regelungen, dass die eingehalten werden, sind auch mit 16 noch Angelegenheitskreis der Eltern. Und das heißt nicht, wenn dein Kind oder dein Jugendlicher außerhalb deines Angelegenheitskreises ist, dass du dich um nichts mehr kümmern musst, dass du sagst, puh, gib mich alles nichts mehr an. Natürlich darfst du die Dinge weiterhin sehen. Es geht nur darum, wie gehst du damit um? Ja, gehst du damit um, dass du sagst, du hast dann Drohen oder Strafen oder Bindungsabbruch vielleicht als Konsequenz? Entschuldigung. Oder gehst du damit auf Augenhöhe um und sagst, okay, ich sehe das bei meinem Kind. Wenn du mich brauchst, wenn du meine Unterstützung brauchst, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich da. Das heißt, wir kommunizieren eher auf Augenhöhe als auf einer hierarchischen Ebene. Das meine ich damit. Also es das heißt nicht, dass dich die Dinge gar nichts mehr angehen oder auch nicht mehr zu interessieren haben, sondern die Entscheidungsgewalt liegt bei deinem Jugendlichen. Du darfst aber hier dennoch ja, deine Meinung dazu entsprechend äußern. Das meine ich eben mit, wann ist es deine Entscheidung, also wann erziehst du und wann gehst du in einen beziehungsorientierten Kontakt. Und das möchte ich eben heute mit dir besprechen. Ich habe heute mal 10 Punkte mitgebracht, wo wir uns mal anschauen, innerhalb deines Kreises, außerhalb deines Kreises. Wie kannst du reagieren, dass du mal wirklich so ganz handfeste Tipps von mir an die Seite bekommst? Also, gucken wir uns doch mal an, verschiedene Herausforderungen, die doch mit Teenagern öfters passieren. Zum Beispiel der erste. Was mache ich mit meinem Kind, wenn es mich anlügt oder mit meinem Jugendlichen und ich genau weiß, dass es mir nicht die Wahrheit sagt? Also das heißt, Eltern merken ja oft, wenn was nicht stimmt, aber wie kannst du reagieren, wenn dein Teenager eine schlechte Note zum Beispiel verheimlicht, länger bei Freunden bleibt als erlaubt oder heimlich auf einer Party war? Innerhalb deines Kreises oder außerhalb deines Kreises? So, und hier entscheiden wir, geht es um Absprachen, die ihr getroffen habt, oder geht es darum, zum Beispiel Noten sind Angelegenheitskreis deines Kindes, deines Jugendlichen. Also sagen wir mal ab der 7. Klasse. 5., 6. ist für mich so eine Übergangsphase, weil da die Kinder oft noch sehr unterschiedlich sich entwickeln, so 11, 12, da sind manche weiter, manche noch nicht. Die springen ganz oft so zwischen Ende 12, Anfang 13 kommt oft so ein kognitiver Sprung. Deswegen sagen wir mal, ab der 7. Klasse sollte Schule und Noten im Angelegenheitskreis deines Kindes sein. Das heißt, dass du keinen dauerhaften Druck mehr machst, dass du nicht mehr andauernd fragst, und du musst du lernen und deine Hausaufgaben und deine Schulaufgaben, sondern dass du natürlich das im Blick behältst, wann sind Proben, aber dass du dein Kind zwar fragst, brauchst du meine Unterstützung, kann ich dich begleiten, kann ich dir helfen, und dann aber dein Kind machen lässt. Und wenn Kinder uns wegen schlechter Noten anlügen, ist das immer ein Indiz dafür, dass sie Angst haben. Ja, dass sie Angst vor der Konsequenz haben, weil sie dich beschützen möchten auf der einen Seite, weil du vielleicht traurig wirst oder enttäuscht wirst und sie dich überhaupt nicht enttäuschen möchten, oder weil sie Angst vor der Strafe haben. Und diese beiden Grundlagen haben nie was mit dem Kind zu tun. Die sind immer im Elternhaus verhaftet. Das heißt, frag dich, warum glaubt dein Kind dir nicht, die Wahrheit sagen zu können? Was ist deine Reaktion? Ist sie emotional? Ist sie bestrafend? Ist sie mit Konsequenzen behaftet? Oder ist sie wertschätzend? Verstehst du dein Kind? Holst du es ab? Also da gerne einfach mal bei sich selber hingucken, warum das Kind der Meinung ist, dich anlügen zu müssen, was Noten angeht. Wenn wir mal das Thema jetzt nehmen, dass Kinder zum Beispiel sagen, sie übernachten bei Leonie, sind aber in Wirklichkeit bei Leon oder umgekehrt. Auch hier geht es ja darum, dass Jugendliche in einer Phase sind, in der sie sich selber ausprobieren wollen, indem sie auch ihre Grenzen testen. Und es ist utopisch zu glauben, dass ein Teenager sich immer an unsere Regeln hält. Also wenn ein Teenager immer das, was du sagst, einhält, würde ich mir irgendwann Gedanken machen, warum das so ist. Warum ist dieses Kind so überangepasst? Das heißt, es gehört zur Pubertät dazu, auch Grenzen auszutesten und sich abzuwenden. Das ist ja, wenn wir nochmal ganz kurz einen Sprung zurück machen. Ich habe ja schon mehrere Videos auch gemacht zum Thema Pubertät und Grundlagenentwicklung im Gehirn. Kann man sich gerne auch nochmal im Nachgang anschauen. Wenn wir uns überlegen, was passiert in der Pubertät, ganz, ganz evolutionär, ganz wirklich, wenn wir mal ganz, ganz, ganz zurückgehen in der Zeit. Die Pubertät bedeutet entweder im Tierreich oder auch im Menschenreich, dass wir vor Schutz, vor Inzest, vor unsere Rasse zu schützen, aus dem gewohnten Stamm rausgehen, uns einen neuen Stamm suchen und dort uns fortpflanzen. Ja, weil das ist ja genau das, warum wir alle da sind, uns fortzupflanzen, Erhalt der Rasse. Würden Kinder im Pubertätsalter nicht die Familie verlassen und dort innerhalb der Familie Nachwuchs gründen, dann gäbe es irgendwann nur noch genetische Mutationen. Also hat die Natur gesagt, finde deinen Stamm so blöd und so doof, dass du woanders hingehst. Und das kannst du nur, indem du dich emotional abnabelst, indem sie ganz, ganz, ich sag's mal salopp, ganz blöd sind. Und deswegen muss das so sein. Da kann keiner was dagegen tun. Das ist in uns angelegt. Das ist bei den Tieren so, das ist bei den Menschen so. Und das darf man am Anfang auch erstmal verstehen, dass das bei uns ein evolutionäres Programm ist, was abgespult wird, um den Rassenerhalt zu sichern. So, das kurz der Exkurs. Also, wenn dein Kind länger auf einer Party bleibt, als ihr abgesprochen habt, dann ist das Erste, dass man sich überlegt, ist es innerhalb der gesetzlichen Regelungen oder nicht. Das ist halt einfach so, dass man mit 15 zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein muss. Ich weiß gerade nicht auswendig, 21 oder 22 Uhr. Mit 16 darf man dann bis 24 Uhr rausgehen. Das heißt, es gibt klare gesetzliche Regelungen. Und wenn dann dein 14-jähriger Teenie von der Polizei nachts um zwei irgendwo aufgegriffen wird und nach Hause gefahren wird, ist es für alle Seiten unangenehm. Und deswegen gibt es gewisse gesetzliche Regelungen. Die sind generell einfach erstmal bindend. Und hier dürfen wir auch gucken, dass wir das einhalten. So, wenn ihr dann sagt, na ja, okay, komm, mein Kind ist reifer, das darf länger draußen bleiben, dann besprecht das auch mit dem Kind wirklich. Und dann musst du aber auch natürlich mit allen Konsequenzen dazu stehen, wenn dann irgendwann die Polizei dein Kind nach Hause bringt. Und das passiert in den Großstädten nicht allzu selten. Also, dass man sich wirklich hier auch Verantwortung übernimmt. Dann würde ich überlegen, welchen Zeitrahmen habe ich meinem Kind vorgegeben, dass es glaubt, mich anlügen zu müssen? Weil lass uns doch mal alle in den Teenageralter zurückversetzen. Wir waren alle schon mal auf einer Party und wir waren alle schon mal in der Situation, dass entweder wir oder jemand aus unserer Clique viel früher gehen musste als alle anderen. Und der hatte Angst, was zu verpassen, der hatte Angst, ausgeschlossen zu sein, der fand das total blöd, früher gehen zu müssen, weil die Eltern so streng waren, was auch immer da die Gründe waren. Und wir können das alle nachvollziehen. Und deswegen rate ich hier wirklich immer zu einer gesunden Balance zu finden. Also zum Beispiel, bei uns ist das so, meine Tochter, die wird jetzt 16 im Januar, dass unter der Woche um 21 Uhr ist einfach Schluss. Ja, die muss dann ins Bett, die geht meistens so 21:30 Uhr zwischen oder 22 Uhr schlafen, je nachdem, wann die Zirbeldrüse soweit ist. Und dann, das heißt, um 21 Uhr, egal wo sie ist, hole ich sie ab, beziehungsweise ist sie um 21 Uhr zu Hause. Und am Wochenende haben wir auch hier etwas lockere Deadlines. Da ist es dann Mitternacht oder wenn ich sie abholen musste, spätestens einfach 23 Uhr, weil ich sage, danach gehe ich schlafen. Ich hole dich dann nicht mehr. Natürlich, wenn sie irgendwo, was ich betrunken ist oder keiner sie fahren kann und sie ruft mich nachts um eins an, dann weiß sie genau, dass ich sie hole. Also das abgesehen davon. Aber normalerweise sage ich, um 23 Uhr gehe ich schlafen, vorher hole ich dich ab, danach musst du selber gucken, wie du nach Hause kommst. Und dann besprechen wir das und dann gibt sie mir ihre Lösungen mit. Das heißt, ich weiß auch, wo sie ist. Ich habe da auch von ihren Freunden als Backup eine Telefonnummer, wenn irgendwas ist. Und sie sagt mir, wie sie nach Hause kommt und wann sie nach Hause kommt. Also das heißt, wir besprechen das. Und trotzdem, wenn sie sagt, sie kommt um 1 nach Hause, dann gehe ich schlafen. Ich sitze dann nicht wach und warte, ob mein Kind kommt, weil ich ihr vertraue, dass sie das schon richtig macht. Aber das kommt einfach, weil wir da so eine Beziehung haben. Manche Eltern sitzen dann wach und warten, kommt das Kind auch wirklich um 1 oder um Mitternacht oder für 10 Minuten später. Gib den Kindern und Jugendlichen einen kleinen Vertrauensvorschuss und gib ihm ein bisschen, sag ich mal, Dehnungsspielraum. Ja, das gehört einfach so ein bisschen dazu. Aber trotzdem brauchst du für dich eine ganz klare Grenze, wo hört es auf? Und bei dem einen ist es halt 24 Uhr, bei dem anderen 1 Uhr, beim anderen 23 Uhr. Das darfst du für dich selber entscheiden. Ja, also da gibt es kein richtig oder falsch. Es muss für uns Eltern sich auch gut anfühlen. Weil wenn wir die Kinder einfach laufen lassen, das fühlt sich für niemanden gut an. Und Jugendliche brauchen auch einen Rahmen, in dem sie sich sicher fühlen. Einen verträglichen Rahmen. Meine Tochter hat zum Beispiel eine Freundin, die ist genauso alt wie sie, die wird sogar vor ihr 16, die muss immer um 19 Uhr zu Hause sein. Na, egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Dass dieses Mädchen versucht, Schlupflöcher zu finden, ist doch klar, weil die will auch dazugehören. Die will nicht um 19 Uhr zu Hause sitzen, sondern sie möchte auch am Leben teilhaben. Und da, ja, also ich sag mal, züchte ich eben auch Lügen und Verrat und Betrug, wenn ich den Rahmen so eng stecke. Ja, deswegen da gerne einfach ein Mittelmaß finden. Also das heißt, was machst du, wenn dein Teenie dich anlügt und du weißt, dass er die Wahrheit verschweigt? Im ersten Schritt überlegen, was ist mein Anteil als Elternteil dabei? Na, was ist mein Anteil, dass das Kind der Meinung ist, es muss jetzt hier dazu greifen? Das zweite ist, sich anzuschauen, was ist der Rahmen, den ich gesetzt habe? Gibt es hier vielleicht noch ein bisschen Handlungsspielraum? Und dann im dritten Teil mit dem Jugendlichen ins Gespräch gehen und sagen, du, ich weiß, dass das nicht stimmt. Und dann nicht, warum hast du mich angelogen und es geht so nicht und warum, warum, warum? Weil die Frage, warum, drängt uns mit dem Rücken an die Wand. Ja, da sind wir argumentativ in der Sackgasse. Sondern ich empfehle immer wieder zu fragen, wieso bist du der Meinung, dass du mir die Wahrheit nicht sagen kannst? Oder wieso bist du der Meinung, dass du jetzt mich anschwindeln musst? Also gibt es ihnen die Möglichkeit, aus dieser Sackgasse rauszukommen und Antworten zu finden. Und dann geht man gemeinsam in den Dialog. Und es wird nicht immer schön sein. Es wird Momente geben, da sagst du, okay, ich verstehe es, ich will es aber trotzdem. Es ist völlig in Ordnung. Und es wird vielleicht Momente geben, wo du sagst, okay, ich verstehe dich. Wir stecken den Rahmen ein bisschen weiter. Ja, aber nicht sagen, warum hast du mich angelogen, sondern was brachte dich oder was bringt dich dazu oder zu glauben, dass ich die Wahrheit nicht aushalten kann. So, also wirklich immer bei dir bleiben, ohne Angriff und ohne warum und worum du, sondern wieso denkst du, dass ich die Wahrheit nicht aushalten kann, dass ich mit der Wahrheit nicht klarkomme? Wieso denkst du, dass eine Lüge für dich einfacher ist als die Wahrheit? Also so, ne? Diese Art von Gesprächen. Dann habe ich noch eins mitgebracht, und zwar, wie reagiere ich, wenn mein Kind sich komplett verweigert? Also das heißt, es räumt nicht auf, es macht keine Hausaufgaben und es hört nicht auf dich. Weil viele Eltern diese Phasen erleben, in denen die Jugendlichen so scheinbar gar nichts mehr machen. Das heißt, wie gehst du damit um, wenn alle Bitten ignoriert werden und alles zu Diskussionen führt? Also, zum einen ist das ganz oft eine gelernte Strategie. Und zwar, diese Strategie, die fängt ganz oft schon im Kinderalter an. Wir sagen Kindern etwas, das sie tun sollen. Im Haushalt mithelfen, Spülmaschine ausräumen. Und die Kinder machen es nicht. Und dann sagst du nochmal, jetzt räum bitte die Spülmaschine aus. Und es macht's wieder nicht. Und nach dem fünften Mal bist du super genervt, bist super sauer auf dein Kind und räumst die Spülmaschine aber am Ende des Tages selber aus. Und dann hat dich dein Kind dahin erzogen, wenn ich nur lang genug mich verweigere, dann muss ich es nicht machen, dann machen es meine Eltern ja sowieso. Und das ist eine Strategie, die antrainiert wurde. Also dieses Anerziehen zu Nervensägen beginnt ja oft schon im Kleinkindalter. Darf ich eine Süßigkeit? Nein. Darf ich eine Süßigkeit? Nein. Und nach dem fünften Mal, oh Gott, ja, dann nimm's halt. Ja, und das haben die Kinder gelernt. Ich muss nur lang genug maulen, ich muss nur lang genug mauern und dann kriege ich schon meinen Willen. Und ja, Jugendliche sind ja, oder wir machen das ja nicht, alles sind nicht nur Jugendliche. Wir Menschen sind so, dass wenn wir gewisse Strategien gelernt haben, die funktionieren, hinterfragen wir sie nicht mehr, sondern fallen dann auch in diese Muster. Also auch hier erstmal so ein bisschen reflektieren. Kann es sein, dass ich meinem Kind erlaubt habe, in diese Richtung eine Strategie zu entwickeln? Das heißt, habe ich hier vielleicht irgendwo an der Konsequenzschraube so gedreht, dass mein Kind weiß, wenn ich nur lang genug nerve oder das nicht mache, dann machen meine Eltern das selber. Also das bitte gerne einmal für dich ganz, ganz Realitätscheck, also ganz ehrlich hinterfragen, weil das passiert, das machen wir unbewusst. Deswegen bist du kein schlechter Elternteil. Aber es passiert einfach mal, dass wir das tun und dass sich das einschleift. Und dann können wir da auch wieder eine Kehrtwende machen. Aber erstmal ist es wichtig, das zu verstehen. Dann die zweite Frage, die auch wichtig wäre hier. Wie selbstverständlich ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Mithilfen im Haushalt bleiben? Hat dein Kind, also hat dein Teenager schon als Kind im Haushalt mitgeholfen? Also gab es feste Aufgaben? Gab es feste Verantwortlichkeiten, die man schon dem Grundschulkind zum Beispiel übertragen hat? Also, was ich, Spülmaschine ausräumen, Tisch abräumen, zusammenkehren, saugen, ich weiß es nicht. Ja, das gibt es so verschiedene feste Aufgaben, die man abgibt. Und wenn dann vielleicht auch gerade, wenn wir Mütter dürfen uns reflektieren, wenn der Mann oder das Kind im Haushalt mithelfen, bedanke ich mich, weil sie mir etwas abgenommen haben? Oder ist die Haltung dahinter, hey, das ist ja unser aller Job und ich brauche mich nicht bedanken, wenn mein Mann die Wäsche macht, weil das ist ja genauso seine Wäsche, ist ja nicht Gott gegeben, dass das nur mein Job ist. Also welche Haltung habe ich dahinter? Das ist so mal der zweite Punkt, den ich da reflektieren würde, weil oft ist es auch so, dass die Kinder erstmal nicht so integriert werden, sag ich mal, in die Alltagsaufgaben und dann wachsen sie, wachsen sie, wachsen sie und auf einmal entscheiden wir Eltern, so und jetzt ändere ich die Erwartungshaltung. Jetzt musst du mithelfen, jetzt bist du groß genug, jetzt kannst du die Socken zusammenlegen, deine Wäsche waschen, jetzt kannst du, im Haushalt musst du machen, du musst einmal in der Woche Essen kochen, keine Ahnung. Und für die Kinder ist das oft so, wow, jetzt hat das 14 Jahre lang, musste ich nichts machen und auf einmal ist die Erwartungshaltung eine andere. Moment mal, da würde ich gerne mitsprechen. Also auch hier schauen, wie ist sag ich mal, der Change der Erwartungshaltung gekommen oder wie kam dieser Wandel zustande? Also das ist mal das eine. Und wenn man dann identifiziert, okay, es war vielleicht das Erste oder es war das Zweite oder vielleicht auch das Dritte ist, dass die Kinder gerade eben oder Jugendlichen in der Phase eben der Abnabelung sind und erstmal alles blöd finden und wir Eltern aber nicht bereit sind, loszulassen. Das ist nämlich der dritte mögliche Punkt. Das heißt, wir sind als Eltern noch sehr verhaftet in unserer Elternrolle. Je älter die Kinder aber werden, umso mehr dürfen wir loslassen. Umso mehr dürfen wir darauf vertrauen, dass das Fundament, was wir die ersten 13, 14, 15 Jahre gelegt haben, funktioniert. Egal, ob die Kinder auch mal aus der Reihe tanzen oder mal Dinge tun, die ja mal in der Pubertät halt macht. Trotzdem gibt es ja ein Fundament an Werten, an Einstellungen, an Strategien, an Kommunikationsweisen, die wir den Kindern mitgegeben haben. Und dieses Fundament, wenn wir darauf vertrauen können, ist dann sehr stabil. Und wenn wir manchmal als Eltern nicht loslassen können, zu sehr uns in die Angelegenheiten noch der Kinder einmischen, zu sehr im Angelegenheitskreis festhalten, weil wir uns selber sagen, Mensch, wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht mehr Mama oder Papa bin, dann tun wir uns ja schwer, die Kinder loszulassen. Oder wir vertrauen nicht auf das Fundament. Und auch das wird dafür sorgen, je stärker du ziehst, umso mehr wird dein Teenager ziehen. Ja, also das heißt, Druck erzeugt Gegendruck. Je mehr du dein Kind festhältst, umso mehr wird dein Kind versuchen, sich von dir zu lösen oder dein Teenager. Und da darf man sich selber erstmal reflektieren und sagen, okay, ich bin mir sicher, dass es an einem dieser Punkte die Ursache liegt. Und dann gucken wir, wie kann ich das bei mir verändern? Das heißt, muss ich vielleicht mit meinem Teenager sprechen? Und oft sagt man, ja, ich kann mit meinem Kind nicht reden. Kein oder in keinem gesunden oder halbwegs gesunden Familiensystem verschließen sich die Teenies so hart, dass man nie mit ihnen sprechen kann. Es gibt immer gute Momente am Mittagsessentisch oder am Abendessentisch oder im Auto oder wie auch immer. Wenn das gar nicht der Fall ist, na, dann helfen solche Feuerlöschertipps wie die gar nicht, weil dann braucht es wirklich ein umfangreiches Familiencoaching. Das heißt, such dir einen guten Moment. Geh selber in die Reflexion und sag, okay, ich sehe dieses Thema bei mir und mein Wunsch wäre A, B, C, D. Und dann geht ihr in den Austausch. Ja, was meinst du dazu? Wie kriegen wir das hin? Wie können wir das machen? Magst du da dir auch vielleicht mal was überlegen oder möchtest du da Entscheidungen treffen? Also nehmt die Jugendlichen mit in die Entscheidungsfindung. Dieses patriarchische oder hierarchische von oben nach unten, ich gebe einen Befehl und du führst aus, das funktioniert ganz oft in der Pubertät einfach nicht mehr. Sondern findet gemeinsam Lösungen. Und da kannst du das dem Kind auch sagen, du, bisher habe ich so und so und so reagiert, jetzt habe ich gemerkt, das ist nicht zielführend, für dich nicht, für mich nicht. Ab sofort hätte ich gern, dass es so und so und so ist. Aber auch hier nicht wieder top-down, sondern gemeinsam Lösungen erarbeiten. Das finde ich eben sehr wichtig. Das heißt, wenn ein Jugendlicher sich komplett verweigert, dann auch erstmal, und das wirst du wahrscheinlich bei jeder Antwort hören, weil das einfach nun mal so ist, die Verantwortung im ersten Moment zu dir holen. Was ist mein Anteil daran? Weil jede Situation hat immer auch einen Eigenanteil. Und der ist in meinem Angelegenheitskreis und den kann ich entsprechend verändern. Ich kann mein Kind nicht verändern, aber ich kann mein Verhalten und mein Reagieren kann ich verändern. Und hier wieder gucken, was ist in deinem Angelegenheitskreis, was kannst du verändern. Und dann eben mit den Kindern ins Gespräch gehen. Und da rate ich immer, egal wie strukturiert man ist, schreib's dir auf. Geh da nicht unvorbereitet in das Gespräch. Vielleicht sagst du schon zu deinem Jugendlichen, ich möchte da mit dir drüber sprechen, das sind die Themen, schreib du dir gerne deine auch auf. Und dann überleg dir das vorher, was ist dir wichtig, warum ist dir das wichtig, dass du für dich einfach klar bist und nicht emotional reagierst, sondern dass ihr das wirklich auf der Sachebene, auf der Inhaltsebene ein Gespräch führt. Weil wenn wir das nicht tun, dann kippt das Gespräch ganz schnell auf die Beziehungsebene und dann entsteht ein Streit. Und das ist wichtig, solche klärenden Gespräche immer auf der Inhaltsebene zu führen und nicht auf der Beziehungsebene. Und dann, wenn es eben darum geht, dass du sagst, okay, mein Kind räumt zum Beispiel sein Zimmer nicht auf, sei mein Jugendlicher, dann auch hier zu überlegen, ist das Jugendzimmer noch mein Angelegenheitskreis? Ist das noch das, was mich angeht? Oder ist das schon Angelegenheitskreis deines Jugendlichen und das Teenie-Zimmer? Das spiegelt ganz oft das wider, was im Kopf unserer Kinder passiert. In unseren jugendlichen Köpfen passieren ganz viel Umbaumaßnahmen und die sorgen ganz oft für Chaos. Und das heißt, Chaos im Kopf ist Chaos im Zimmer. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal Zeiten haben, da sieht unser Schreibtisch chaotisch aus, da sieht unser Zimmer chaotisch aus, weil wir gerade Chaos im Kopf haben. Und dann räumen wir auf und dieses Aufräumen im Außen räumt auch ganz oft auf im Innen. So, wenn aber die Chaos im Kopf haben, dann sieht halt auch das Kinderzimmer so aus. Und natürlich kommt der Persönlichkeitstyp auch dazu. Also ich habe ein sehr strukturiertes, sehr ordentliches Kind. Da liegen manchmal ein paar Sachen auf dem Boden, aber ich weiß, nach 2 Tagen regt sie so auf, dass sie es wieder aufräumt. Und dann habe ich ein sehr emotionales, sehr gelbes Kind. Es ist sehr chaotisch. Da kannst aufräumen oder sie räumt auf, ich räume nicht auf. Und einen Tag später liegt schon der ganze Kleiderschrank am Boden und ich mittlerweile denke, ja, dann muss sie das einfach selber hinkriegen, weil es bleibt ja nicht lang ordentlich. Also es ist unnötig, diese Diskussion könnten wir jeden Tag führen und das macht einfach unsere Beziehung kaputt. Deswegen haben wir es gelassen. Ich habe da Regeln aufgestellt, dass nichts ins Kinderzimmer geht, was irgendwann von alleine den Weg wieder in die Küche findet, weil es wieder mit uns spricht oder weil es, ja, haarigen Bezug hat auf einmal. Und ja, da wird sich dann mal mehr, mal weniger dran gehalten. Genau, aber deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns hier ganz arg überlegen, was ist mein Kreis und was der meines Kindes. So, puh, ich merke, das wird ein bisschen schwierig mit 10 Punkten, weil ich immer so aushole. Gut, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Wir gucken einfach, wie weit wir heute kommen, würde ich sagen. Also, der dritte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe für dich ist, wie spreche ich mit meinem Kind, wenn ich denke, dass es mit den falschen Freunden befreundet ist? Also was tun, wenn das Kind plötzlich von Menschen beeinflusst sind, die ihm schaden könnten, wenn sie also in einer Clique ist, die rauchen, oder eine Clique ist, die trinken, oder vielleicht ein Freund eine Freundin hat, mit dem ich überhaupt nicht einverstanden bin. Auch das sind Punkte, die Eltern immer wieder beschäftigt. Also, wenn wir nochmal zur Erklärung von vorhin zurückgehen, evolutionär bedingt müssen Kinder aus dem Elternhaus raus. Das bedeutet, dass irgendwann diesen Platz im Herzen, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl, was die ersten 13, 14, 15 Jahre die Familie hatte, ausgelagert wird an die Freunde. Und ganz oft haben sie dann so einen besten Freund, eine beste Freundin und dann eine Clique. Und diese Clique haben sie meistens bis 17, 18 und dann sieht man, zerstreut sich das dann oft wieder. Aber zwischen, sage ich jetzt mal, 15 und 18 sind Cliquen als Gruppe für Jugendliche wichtig, weil sie in Verbindung sich definieren, wer bin ich. Ja, in der Gruppe gleichen die sich ab durch die gleiche Kleidung, durch die gleiche Sprache, grenzen sie sich von ihrem Elternhaus ab, aber sind trotzdem in sich eine Gemeinschaft. Und dies brauchen wir. Junge Menschen, die keine Gemeinschaft haben, die gehen dann oft in Online-Gemeinschaften, die fangen an zu zocken oder sind irgendwo anders in einem Gemeinschaftsgefüge. Ansonsten droht auch mögliche Depressionen, weil wir Menschen einfach Herdentiere sind. Also, das erstmal zum Verständnis, dass es wichtig ist für Jugendliche, in Gemeinschaft zu sein und dass das meistens außerhalb gefunden wird.